Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich will gleich starten mit ein paar Versen, und zwar aus Jeremia, auch wenn da nicht unser hauptsächlicher Text heute steht. Wir werden da immer wieder mal reingucken. Und zwar aus Jeremia Kapitel 17, 4 Verse. Die wir alle gut kennen, denke ich. Die Verse 5 bis 8. In meiner Übersetzung steht noch eine Überschrift drüber. Über diesen 4 Versen, Fluch und Segen hängen davon ab, auf was der Mensch vertraut. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstreichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ein junger Mann, der diese Worte auch kannte und der einen Teil seines Lebens auch zur Zeit Jeremias gelebt hat, möchte man meinen, hat sich diese 4 Verse richtig aufs Herz geschrieben. Und der Prophet Jeremia, der wirkte so in etwa 627 bis 587 vor Christus. Das ist die Zeitspanne gewesen, wo die Regierungszeit des fünftletzten Königs von Juda begann, bis zur endgültigen Zerstörung Jerusalems, 587 vor Christus. Und dieser junge Mann, der kannte eben diese Schriften, der wusste, was Jeremia aufgezeichnet hat. Und er hat sich nicht nur für seinen Alltag interessiert, sondern er wollte, vielleicht würde man heute sagen, über den Tellerrand hinausschauen und hat sich für das interessiert, was Gott mitgeteilt hat seinem Volk, um es nicht im Ungewissen zu lassen über das, was kommt. Daniel hat sich nicht nur von dem abhängig gemacht, was vor Augen war und was die Gegenwart beeinflusst hat, sondern er hat sich für das interessiert, was Gott offenbart hat. Und damit habe ich den jungen Mann schon beim Namen genannt. Wir wollen uns heute mit Daniel beschäftigen, selbst ein Prophet, und fangen da einfach mit dem ersten Kapitel an. Ob es da noch mehrere Kapitel oder besser Predigten über die Folgekapitel gibt, das kommt noch auf. Wir beschäftigen uns heute jedenfalls mit Daniel Kapitel 1. Ja, Daniel hat sich eben für Jeremia auch sehr interessiert. Er hat sich einfach für das Wort Gottes interessiert, was zum damaligen Zeitpunkt vorlag. Dazu gehörten auch die 5 Bücher Mose unter anderem. Und er zitiert auch daraus und bezieht sich in seiner Prophetie, in seinen Offenbarungen, die er bekommen hat, auch auf diese Schriften. Wir lesen den Text abschnittweise und befassen uns dann damit. Wir lesen jetzt mal die ersten beiden Verse, das ist der Einstieg. Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Das ist einfach nur mal eine geschichtliche Verortung sozusagen. Und hier halten wir uns jetzt einen kleinen Moment auf, damit wir das richtig einordnen können, wo wir eigentlich sind. Wir haben gerade schon gesehen, das Wirken des Propheten Jeremia liegt in dieser Zeit. Und Jojakim ist also der viertletzte König, der hier 25 Jahre alt ist in etwa, als er sein Königtum beginnt. Und diese Zeit von Juda, das ja im östlichen Mittelmeerraum liegt, liegt einfach mitten in diesem heftigen Ringen des ägyptischen Reiches und des babylonischen Reiches. Der Vater von Nebukadnezar und der Pharao Necho, die haben schon viel gerungen um diesen Einfluss im Mittelmeerraum, und mitten in diesem Gebiet liegt einfach Juda und wird deswegen auch immer sozusagen zwangsläufig in Mitleidenschaft gezogen. Ja, wer gerade am Ruder ist, der übt auch Einfluss auf Juda aus, versucht das zumindest, und dann spricht man dort häufig von sogenannten Vasallenkönigen. Das heißt also, die Könige, die da noch in Juda regierten, regierten sozusagen nur unter dem Auge und nur deswegen, weil sie von dem eigentlichen Herrscher, also entweder dem Pharao oder dem babylonischen König, geduldet wurden, und auch nur so lange, wie sie geduldet wurden. Da werden dann auch schon mal Könige in Juda abgesetzt und andere eingesetzt. Das alles finden wir in der Chronik, weil es ein unrühmliches Stück der Geschichte ist, kann man das zum Beispiel, wenn man möchte, in Chronik 36 einfach mal in einem einzigen Kapitel zusammengefasst sich vor Augen führen. Ja, Jojakim ist 25 Jahre alt und Jeremia hat gleich zu Beginn dieser Herrschaft, dieses Antritts, dieser Herrschaftszeit eine Vorgabe. Nämlich in Jeremia 27 bekommt Jojakim eine wertvolle Information, über die er sich leider, wie wir sehen werden, hinwegsetzen wird. Dort bekommt Jeremia nämlich den Auftrag, wie wir in Kapitel 27 lesen: Im Anfang der Regierung Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging an Jeremia dieses Wort vom Herrn. So sprach der Herr zu mir: Mache dir Stricke und Jochstangen und lege sie um deinen Hals und sende sie dem König und so weiter. Dann wird also dieser Auftrag kurz beschrieben, und dann sagt er in Vers 5, was ansteht. Ich, sagt Gott, habe durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm die Erde, den Menschen und das Vieh auf dem Erdboden gemacht und gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen. Und nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben. Sogar die Tiere des Feldes habe ich in seinen Dienst gestellt, und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Was wir hier sehen und was für uns auch heute Bedeutung hat, ist: Gott handelt und Gott hält das Weltgeschehen in der Hand. Das sehen wir auch, wenn wir in Daniel diesen Vers 2 nochmal reinlesen. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars. Gott gestaltet, Daniel fasst das mal später in Kapitel 2, lesen wir das nachher noch kurz nach, auch zusammen, wie Gottes Handeln zu sehen ist. Also es gibt hier eine ganz klare Vorgabe an diesen König Joachim. Und er beobachtet natürlich auch das Weltgeschehen. Er bekommt mit, wie das ägyptische Reich in der Schlacht bei Karkemis dann eine Niederlage erleidet und Nebukadnezar, damals noch als Kronprinz, unmittelbar vor dem Tod seines Vaters, hier die Herrschaft über Ägypten erringt und damit das babylonische Reich nochmal zu so einer letzten Blüte auffrischen lässt. Und mitten in dieser Zeit ereignen sich jetzt diese Dinge, von denen Daniel weiß, weil sie nämlich im Propheten Jeremia beschrieben sind, weil er das nachlesen konnte. Er ist nicht im Ungewissen über das, was kommt. Er weiß, dass schwierige Zeiten auf das Volk zukommen, aber er weiß auch, dass es nach langen, langen Jahren wieder bessere Zeiten geben wird. Und das ist das, was ihn auszeichnet. Ja, Joachim beobachtet das Weltgeschehen und bekommt natürlich auch mit, dass im Jahr 601, also ein paar Jahre später nach diesem Machtwechsel, der ereignete sich 605 vor Christus, Nebukadnezar weiter das Gebiet ausdehnen will und da bei einer Schlacht unterliegt. Und nun orientiert sich eben Joachim nicht an dem, was er von Gott wissen müsste, sondern beurteilt das Weltgeschehen selbst, eigenmächtig, und denkt sich, naja, wenn Nebukadnezar jetzt verloren hat, dann kommen wohl doch wieder die Ägypter. Und dann stellt er die Fronzahlungen ein. Und das ruft natürlich Nebukadnezar auf den Plan. Und der beschließt, mal nach Juda zu kommen und Jerusalem zu belagern. Und das ist genau die Zeit, in der wir jetzt hier stehen. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und er nimmt nicht nur einige Geräte mit und er belagert Jerusalem nicht nur, sondern er erobert es auch und er nimmt auch viele, viele Menschen mit. Und zwar ausgewählte Menschen. Er greift nicht einfach in die Masse und nimmt mit, was ihm über den Weg läuft, sondern dieses babylonische Reich hatte eine Strategie. Und die Strategie bestand darin, das Beste aus dem Eroberten herauszusuchen, mitzunehmen und sich selbst im eigenen Land zunutze zu machen. Und deswegen werden hier unter anderem diese jungen Männer, von denen wir jetzt gleich lesen, mitgenommen. Das sind jetzt die nächsten Verse. Und was wir uns für diesen Abschnitt zunächst mal einfach merken wollen, also die ersten beiden Verse und diese geschichtliche Einordnung, ist: Gott handelt, Gott hat das Weltgeschehen in der Hand, Gott ist es, der Könige einsetzt und absetzt. Und Daniel fasst das später in Kapitel 2 in Vers 21 mal zusammen, als er vor Nebukadnezar steht, um diesen beunruhigenden Traum auszulegen. Da erklärt Daniel in Vers 20, Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand und so weiter. Also das ist etwas, was für uns auch heute Bedeutung hat. Das dürfen wir uns vor Augen stellen. Nichts von dem, was heute passiert, passiert einfach so, sondern Gott hat es in seiner Hand. Die nächsten Verse sind die Verse 3-7. Das ist der nächste Abschnitt, den wir anschauen wollen. Wir lesen das in Daniel. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen. Und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Diesem bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Bis hierher. Also das ist diese Strategie der Babylonier, hingehen, sich die edelsten Teile sozusagen, die Filetstückchen raussuchen, mitnehmen und eingliedern, anpassen. Das heißt also, zunächst mal möglichst die Wurzel kappen, indem hier die Namen geändert werden. Man spricht mich nicht mehr so an, wie ich es gewöhnt bin, und wir sehen das ja an den Bedeutungen, also wer sich damit beschäftigen möchte, die ganzen Namen dieser 4 jungen Männer, die wir jetzt hier gehört haben, haben alle Bedeutungen, die eine Beziehung zu ihrem Gott ausdrücken, die in irgendeiner Form etwas Positives aus dem Verhältnis zu dem Gott, an den sie glauben und in dessen Dienst sie bisher stehen, bedeuten. Und diese Beziehung soll gekappt werden, sie sollen herausgelöst werden und bekommen eine neue Position. Sie werden nämlich alle in Beziehung zu den Göttern der Babylonier gesetzt und werden auch so angeredet. Das ist einer der Punkte. Besonders froh ist man natürlich um junge Männer, weil man weiß, dass junge Männer formbar sind. Und man bietet den jungen Männern ja etwas. Das ist nicht so gewesen, dass die Babylonier hergegangen sind und diese schon gut erzogenen, gebildeten und geschulten jungen Männer täglich mit der Peitsche geprügelt hätten. Nein, man hat diesen Männern Karriere angeboten. Man hat sie in die Welt Babylons gesetzt, in eine Umgebung, wo man auf der Siegerstraße unterwegs gewesen ist. Das ist ja der Gewinner gewesen, der Gewinner über Ägypten. Das ist ein Reich gewesen, das reicht von der heutigen Türkei, also Zypern gehörte mit dazu, die heutige Türkei, Syrien, bis an den Persischen Golf runterging das. Das war der heutige Irak, größte Teile davon. Man kann noch nicht von einem Weltreich reden, aber enormer Einfluss, Macht in Hülle und Fülle. Und dort ist man an den Königshof gekommen. Man konnte aus dem Vollen schöpfen. Man hat das Gleiche vorgesetzt bekommen wie der König selbst. Also man hat aus dem Nichts heraus als junger Mann Karriere gemacht. Also wenn ich heute so Texte höre, die sich junge Männer reinziehen in der Musik zum Teil, da wurden Sehnsüchte erfüllt hier. Auf einen Schlag war man genau da, wo man hin wollte. Eigentlich hätte man da sein können. Aber bei diesen 4 und ganz besonders bei Daniel stand dieser Anpassung ein Punkt im Weg. Daniel stand nämlich in einer guten Beziehung zu Gott. Daniel war auf das alles gar nicht aus. Er hatte gar keine Lust, sich formen zu lassen oder Karriere zu machen. Aber er war nicht dumm. Er hat nicht aufbegehrt. Er hat nicht aufbegehrt, ist nicht in den Widerstand gegangen und hat sich gesträubt und offen getobt, als er in diese Situation kam, sondern er hat Chancen erkannt. Und das führt uns zu dem nächsten Abschnitt, die Verse 8 bis 13. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum soll er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaria gesetzt hatte: Versuch es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Daniel achtet auf sein Herz, könnte man diesen Abschnitt überschreiben. Daniel wusste ganz genau, worin seine Aufgabe lag. Und er hat sich von all der Umgebung, in die er jetzt gestellt wurde, nicht blenden lassen. Er hat nicht das bewertet, was er vor Augen hatte, sondern er hat das weiter im Herzen getragen, was er aus den Schriften kannte. Und er wusste aus 5. Mose 10, Vers 12, was es galt. In 5. Mose 10, Vers 12 heißt es: Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Daniel hat die Zeit seiner Jugend nicht damit vertan, PlayStation zu spielen. Das hatten wir vorhin, war ein Angebot an einen Arbeitgeber, sich dieses Ding zu nehmen. Sondern Daniel hat sich zumindest auch für andere Dinge interessiert. Und Daniel wusste aus dem, was Gott ihm offenbart hatte, dass es daran gilt, ihn zu lieben, die Liebe Gottes, von der wir vorhin auch gehört haben, zu erwidern und sich ihm zur Verfügung zu stellen und diesem Dienst Gewicht zu geben. Und die Frage, die sich Daniel stellte, war die: Wie kann ich das hier jetzt tun, ohne in einen Krieg gegen den zu ziehen, dem ich mich unterordnen muss, weil er gewonnen hat? Und weil es ja außerdem doch auch Gottes Wille war. Der Wille, der auch Joachim verkündet worden ist. Es war Gottes Wille, dass dieser Nebukadnezar jetzt für eine gewisse Zeit herrscht. Und Gott hat ausrichten lassen durch seinen Propheten Jeremia, dass sich das Volk unterordnen soll. Jeremia hat mitteilen lassen: Warum sollt ihr sterben? Warum soll die Stadt in Trümmern liegen? Handelt doch nach dieser Vorgabe. Und Daniel war gehorsam und hat sich gefragt: Wie kann ich meinen Dienst fortsetzen? Und er wollte sich nicht verunreinigen. Er hat das alles gesehen und hat gewusst: Wenn ich mein Herz dem öffne, was jetzt vor meinen Augen steht, werde ich mich verunreinigen. Nicht nur an der Speise, nicht nur an dem, was ich esse und trinke, sondern wenn ich mein Herz dem öffne, was ich hier vorfinde, was mir hier geboten wird, dann wird das negative Auswirkungen auf mich haben. Wir heute haben übrigens eine ähnliche Aufforderung. Das ist nicht viel anders. Wir haben das in Markus, Kapitel 12. Die Verse 29 bis 31. Das ist die Frage nach dem größten Gebot. Ich lese ab Vers 28, da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das ist also nicht Schnee von gestern, sondern das ist etwas, was auch heute noch für uns gilt. Diese wunderbare Liebe Gottes, die uns trägt und in der wir stehen und von der wir leben, zu erwidern. Mit allem, was wir haben. Also Daniel kannte die Vorgabe, die auch für ihn galt, und achtete auf sein Herz. In Sprüche 4, Vers 23 steht: Mehr als auf alles achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Daniel wusste, dass Gottes Gebote Leben sind. Und dass das vor ihm ausgebreitet war, war der Tod seiner Beziehung zu Gott. Und auch das ist heute noch so für uns. Das können wir in 1. Johannes nachlesen. Auch an diesem Verhältnis, an dieser Spannung hat sich nichts verändert. 1. Johannes Kapitel 2. Die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist die Erwartung und die Zusage, die auch Daniel kannte. Er wusste, was Bestand hat. Er wusste, dass das vorübergehende Phasen waren, von denen hier gesprochen wurde. Und er hatte kein Interesse, an diesem kurzfristigen Vergnügen teilzuhaben und sich die Beziehung zu Gott zu ruinieren, sondern sein Interesse war, Gott weiter zu dienen, obwohl er in Umstände gestellt war, die ihm das schwer machen würden. Und er hat sich hier gleich der ersten Herausforderung gestellt und hat klug gebeten, ob es nicht einen anderen Weg gäbe. Muss ich mich denn jetzt verunreinigen? Er hat gleich zu Beginn dieser 3 Jahre, nicht irgendwann später, als er mal gemerkt hat, wow, jetzt bin ich aber schon ganz schön weit angepasst. Er hat gleich von Anfang an gesagt, wenn ich das durchstehen will, dann muss ich sofort reagieren. Ich muss sofort beginnen, Wege zu finden. Sonst werde ich überrannt. Sonst kann ich nicht standhalten. Und wenn wir Gott bitten, uns Wege aufzuzeigen, wie wir Gott dienen können in dieser Welt, wie wir die Welt nicht lieb haben müssen, trotzdem aber in ihr leben, dann wird Gott auch uns, so wie er Daniel Gnade und Barmherzigkeit gegeben hat, Gnade und Barmherzigkeit gewähren. Und wir können ihm dienen in dieser Welt. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und dann kann Daniel ganz beruhigt und entspannt diese spannende Herausforderung mit der Speise in die Hände Gottes legen. Und nach 10 Tagen sieht er wunderbar aus. Und er muss sich nicht verunreinigen. Wie ermutigend ist das, wenn wir das wirklich in die Hand nehmen und erleben, dass Gott Gnade und Barmherzigkeit schenkt und es gelingt, mit seiner Hilfe und auf Grundlage seiner Gnade und Barmherzigkeit Gott zu dienen, uns nicht anzupassen. Und das alles ohne Revolte, sondern als Zeugnis. Der Kämmerer muss doch nicht schlecht gestaunt haben. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Lasst uns hier bitte nicht davon reden, ob vegetarisch das Richtige ist. Das ist die falsche Stelle für diese Diskussion, wirklich. Ernährung mag eine große Rolle spielen, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es schlicht und ergreifend darum, dass Daniel einen Weg gesucht hat, sich nicht zu verunreinigen, weil das Götzenopferfleisch war. Und er wollte nicht teilhaben an dem fremden Gottesdienst, sondern er wollte seinem Gott treu bleiben. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Ja, wir können uns hier festhalten, Gott gibt Gnade und Barmherzigkeit. Er ist es nämlich, der die Beziehung zu ihm aufrechthalten kann, inmitten der Umstände, in der Daniel sich befand und inmitten der Umstände, in denen wir auch heute oft stehen. Der nächste Abschnitt sind die Verse 17 bis 20. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Schon wieder sehen wir, dass es Gott ist, der gibt, und Gott gibt diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis, und Daniel stattet er mit einer besonderen Gabe aus, die dann später auch in dem Buch Daniel noch von großer Bedeutung wird, auch für seine 3 Freunde und Mitgefangenen, nämlich die Fähigkeit, Träume zu deuten, Gesichte richtig auszulegen. Gott gibt Kenntnis und Verständnis. Und Gott gibt besondere Gaben. Aber nicht, damit ein Mensch gefunden werden kann, der besonders schlau ist. Damit man über einen Menschen staunen kann und sich daran erfreuen kann, dass es sowas gibt. Sondern das Ganze hat einen Zweck. Und diesen Zweck, den beschreibt Daniel selbst auch im folgenden Kapitel. Und wir wollen da kurz vorgreifen. Als nämlich Daniel geholt wird, um diesen Traum vom großen Standbild zu deuten, spricht Daniel in Vers 27, Kapitel 2, Vers 27. Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können weise Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Der Mensch will wissen, was kommt. Und es geht hier nicht darum, dass Daniel besonders schlau ist und sich hervortun kann vor anderen, sondern es geht darum, dass er Gelegenheit bekommt, etwas zu offenbaren, was nur Gott offenbart. Wem er will, wann er will und so weitgehend, wie er will. Und das erlebt dieser König hier. Und wir haben dieses Wort, in dem sich Gott offenbart. Nebukadnezar hat, der ist wahnsinnig geworden fast um diesen Traum, weil er nicht wissen konnte und nicht draufgekommen ist, was es damit auf sich hat. Er hat alle möglichen Weisen herbeigeholt und keiner hat irgendein Wort dazu sagen können. Der war so zornig, dass er alle umbringen wollte. Wir haben das Wort, wir können daraus schöpfen. Und das ist an der Stelle die Aufforderung, die wir deutlich lesen können, dass wir das nutzen. Gerade in einer Zeit, in der wir leben, wo unheimlich viele Weise in Anführungsstrichen erzählen, was sie zu wissen glauben. Das ist eines der Vorzüge dieser Bücher. Daniel, dann gibt es noch Parallelen dazu in der Endzeitrede Jesu und in der Offenbarung, die man zusammenfügen kann. Und ich glaube, es ist spätestens an der Zeit, sich mit diesen Abschnitten in der Bibel intensiv zu beschäftigen. Wir heute, Daniel hat damals dieses Wort, diese Offenbarung anvertraut bekommen, um Nebukadnezar klarzumachen, dass Gott derjenige ist, der Aufschluss darüber gibt, was kommt und was in Zukunft Bedeutung hat. Wir heute haben auch Kenntnis darüber, was in Zukunft Bedeutung hat. Und unseren Auftrag können wir in Lukas Kapitel 24 nachlesen. In den Versen 44 bis 47. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Das ist der Umfang, den übrigens auch Daniel kannte. Mindestens. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen. Uns wird durch Jesus Christus das Verständnis für die Schriften geöffnet. So steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündet werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Das ist unser Auftrag, zu verkünden, was es mit Jesus Christus auf sich hat. Und ich freue mich, dass mir der Uli den Auftrag gegeben hat, wieder eine Genehmigung für den Stand in der Fußgängerzone anzufragen. Und wir dürfen gerne dafür beten, dass wir Gelegenheit bekommen, in der Fußgängerzone genau dem Dienst nachzugehen, dass wir wieder den Stand aufstellen dürfen an den Terminen, in den folgenden Terminen, und dass die Stadt uns diesen Stand errichten lässt. Sie übertreffen alle, weil sie mit Weisheit von Gott ausgestattet sind. Und das ist etwas, was der Psalmist in Psalm 119 in Vers 100 beschreibt mit den Worten: Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Das finde ich für einen jungen Mann faszinierend. Also da wird's mich kitzeln, wenn ich das gewusst hätte, als ich 15 war, da hatte ich keine Ahnung von Jesus und von Gott. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Also da würde ich mich für die Befehle sehr interessieren. Gottes Wort verschafft einen Vorsprung. Ich muss nicht alles ausprobieren und alles mit Versuch und Irrtum und mit viel Lebenserfahrung und viel Schmerzen mir aneignen. Wenn ich auf Gottes Befehle achte, kann ich mir manches Übel sparen und komme in vielerlei Hinsicht schneller ans Ziel. Und auch uns ist gesagt, wo unsere Weisheit herkommt und wie kostbar wir sie einschätzen dürfen. Und wir wollen uns das mit ein paar Versen aus 1. Korinther, Kapitel 1, vor Augen stellen. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und in Vers 21 heißt es: Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Und in Vers 30 lesen wir: Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Jesus Christus ist uns zur Weisheit gemacht. Und wenn wir uns rühmen möchten, dass wir etwas verstanden haben oder dass wir Einblick haben in die Dinge, die vor uns liegen, dann rühmen wir uns dessen, was wir in Jesus Christus sind. Ich will zusammenfassen. Ein kleiner Einstieg in dieses Buch Daniel. Daniel gibt durch sein Leben Aufschluss darüber, dass es gut ist, die Offenbarung, die Gott uns schenkt in seinem Wort, zu studieren, damit wir nicht so sehr beeindruckt sind von dem, was aktuell um uns herum geschieht, sondern damit wir lernen und verstehen, einen Blick darüber hinaus zu haben. Wir sollen uns also durchaus für die Geschichte interessieren und für die Prophetie, für das, was noch nicht erfüllt ist. Wir lernen von Daniel, aber auch für unser praktisches Leben heute ganz, ganz viel. Anpassung ist etwas, was die Welt jeden Tag mit viel Druck an uns heranträgt. Wir können von Daniel lernen, wie wir unseren Auftrag, Gott zu dienen, unter diesem Druck trotzdem gut erfüllen können. Und wir dürfen wissen, dass wir von unserem Herrn mit Weisheit und mit Verständnis für sein Wort durch den Geist ausgestattet sind. Nicht, damit wir uns rühmen oder als klüger dastehen als andere, sondern dass wir das weitergeben, worum es geht, nämlich um Jesus Christus. Und dass wir die Zeit nutzen, die wir noch haben, um ihm zu dienen. Amen.